herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, dem Podcast von Echt Bodensee. Mein Name ist Peter Meisterhans und mein Gast heute ist Antje von Dewitz. Hallo.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Antje von Dewitz ist CEO des Outdoor-Ausrüsters VD. Das Unternehmen gründete ihr Vater 1974 als Familienbetrieb. Sie haben selbst Wirtschafts- und Kulturraumstudien studiert, darin auch promoviert und wollten eigentlich im Umweltschutz tätig werden. Mhm. 1998 haben Sie dann allerdings im Unternehmen Ihres Vaters angefangen. Dort haben Sie zuerst unter anderem einen neuen Produktbereich aufgebaut, später dann das Marketing geleitet und 2009 schließlich die Geschäftsführung übernommen. Seitdem richten Sie VD unternehmerisch konsequent nachhaltig aus und wirtschaften umweltverträglich. Für Ihr Engagement und die Positionen, die Sie vertreten, erhalten Sie viel Zuspruch. Sie wurden vielfach ausgezeichnet und sind seit 2021 Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes für nachhaltige Wirtschaft und sehr viel länger schon Mutter von 4 Kindern.
Genau, 24 Jahre schon.
24 Jahre. Deswegen, also meine erste Frage ist, wie machen Sie das, Frau von Dewitz? Wie geht das?
Wie mache ich quasi alle die verschiedenen Dinge? Mhm. Ich glaube, dass ich energetisch gut ausgestattet bin. Ich glaube, das ist einfach, mein Vater ist eine Person, die unglaublich vor Energie sprüht. Und ich glaube, ein bisschen was habe ich auch abbekommen.
Ja.
Und ich glaube, so geholfen hat mir bei der Planung und der Umsetzung von so vielen verschiedenen Themen, dass ich tatsächlich sehr früh Kinder hatte. Weil das weiß jede Frau, die viele Kinder hat, dass das dich extrem effizient macht, weil ich habe nie ohne Kinder gearbeitet und ich glaube, das hat geholfen, verschiedene Themen unter einen Hut zu bekommen. Und außerdem treibt mich natürlich schon die Leidenschaft. Ich finde, ich arbeite in der schönsten Branche der Welt. Ich meine, was gibt's Schöneres, als Menschen auszustatten, dass sie draußen die Natur erleben können, dass sie sich voll quasi dem Genuss widmen können und geschützt sind gegen Widrigkeiten des Wetters und dann eben noch mit unserem Aspekt eben der Nachhaltigkeit, dass wir einen wirklichen Beitrag leisten möchten zur Erhalt dieses wunderbaren Planeten. Das treibt natürlich auch, das gibt mir Energie.
Das spürt man auch, ja. Sie haben aber in einem Podcast auch mal, glaube ich, gesagt, dass Sie die Frage nach Ihren 4 Kindern...
Ja, ich wollte schon nachfragen, ob Sie meinen, so ich als Mutter von 4 Kindern, weil da frage ich nämlich immer nach, ob der Vater das jetzt auch gefragt worden wäre. Das stimmt schon.
Ja, die Rückfrage wäre durchaus berechtigt. Ich hätte es eher so gesehen, wie Sie es auch selber erklärt haben. Also die 4 Kinder waren vorher schon da. Wer mit 4 Kindern klarkommt, der muss gut organisieren können.
Das ist sicher so, genau. Und alleine klappt es ja eh nicht, gell? Also eigentlich haben wir ein ganz klassisches Modell. Mein Mann hat einfach mehr Verantwortung übernommen für die Familie als ich.
Ja. Sie teilen sich dann?
Wir teilen uns sehr viel, aber er hat einfach so die Hauptverantwortung übernommen, dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt.
Sie haben jetzt von der tollen Arbeit gesprochen, Menschen auszustatten, die draußen in der Natur unterwegs sind. Viel mehr als andere verknüpfen Sie das aber mit dem Anspruch an die Nachhaltigkeit. Woher kam der Impuls? Wo hat das den Ursprung bei Ihnen, dass Sie dem so lange konsequent schon nachgehen?
Ja, eigentlich schon viel länger als eben mein Gedanke ist, dass ich bei VD arbeite. Mich hat das als Kind und als Jugendliche schon erschüttert, in welche Richtung dieser Planet oder beziehungsweise die Menschen auf dem Planeten diesen Planeten treiben. Mir kam das schon als Jugendliche so vor, dass wir mit Vollgas in die falsche Richtung gehen. Denn Klimawandel ist ja kein neues Konzept, sondern das habe ich als Jugendliche schon als bedrohlich empfunden. Und die Abholzung von Regenwäldern und all diese ganzen Themen haben mich als Jugendliche schon wahnsinnig traurig gemacht. Und ich wollte immer meinen Beitrag leisten, dass ich da einen positiven Beitrag leisten kann. Genau. Und als beim Einstieg in die Firma ist mir erstmal bewusst geworden, welche Verantwortung und welche Hebelwirkung ein Unternehmen eigentlich hat und wie stark man da Verantwortung übernehmen kann und Beitrag leisten kann. Plus, wie stark man das an der Stelle auch machen muss. Denn wir sind ein Teil der Textilindustrie und die ist einfach eine ganz schädliche Industrie, wenn man da nichts tut sozusagen. Verbraucht viel Wasser, viel Energie, viel Ressourcen. Das heißt, da ist auch wirklicher Handlungsbedarf, denn als Teil dieser Industrie sind wir Teil eines Problems und müssen, finde ich, auch Teil der Lösung sein und das aufräumen, was wir da an Schaden anrichten.
Trotzdem ist es ja so, dass viele Ihrer Konkurrenten nicht so engagiert sind in dem Bereich oder, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, sogar sagen, das ist gar nicht möglich, konsequent in dieser Branche auf Nachhaltigkeit, auf 100% nachhaltiges Wirtschaften umzustellen. Sie halten da ja dagegen. Was erzählen Sie anderen CEOs, wenn die abwinken bei dem Thema?
Also abwinken tut heute eigentlich keiner mehr. Mhm. Also ich glaube, da keiner will sich mehr so bruskieren, dass er sich verschließt der Tatsache, dass einfach großer Handlungsbedarf da ist. Und ich glaube, ich selbst würde auch abwinken, wenn ich sagen, von mir behaupten würde, 100% sind wir schon, weil ich weiß nicht, ob wir jemals 100% sein werden. Aber es ist einfach eine lange eine lange Straße, die man da geht und nicht ein Berg, auf den man besteigt, dann ist man oben, sondern mit jedem Schritt entdeckst du neue Baustellen. Aber was ich entgegnen würde, ist, dass das heute, Gott sei Dank, inzwischen schon eine moderne Business-Disziplin geworden ist. Weil wenn du morgen noch ein Unternehmen bist, eine Marke bist mit Produkten, die nur quasi Schaden anrichtet und nicht mehr keinen Beitrag mehr zur Lösung ist, du machst dich ja selbst irrelevant. Es gibt ja schon immer mehr Kunden, die ein Bewusstsein dafür entwickeln und auch immer mehr hinter die Kulissen blicken. Und es kommt immer mehr Gesetzgebung ja auch von der EU, die in Richtung Umwelt, Sozialverträglichkeit Vorgaben machen. Und wenn ich jetzt stehen bleibe als Unternehmen und sage, es ist alles zu viel und zu aufwendig und zu komplex, bin ich morgen irrelevant.
Man hat mitunter sogar den Eindruck, dass sie das als Gelegenheit oder Chance begreifen oder diese schon genutzt haben, in der Vergangenheit frühzeitig sich entsprechend zu positionieren.
Das habe ich als einzige Chance gesehen, überhaupt diesen Weg gehen zu können. Denn bis heute ist es trotz kommender Gesetzgebung so, dass der Weg schon teurer ist, der ist aufwendiger, der ist risikoreicher, weil ich ja also die Materialien, die Zertifizierungen, die Umstellung, das mehr Personal, die Arbeit in den Lieferketten, das ist alles mehr Arbeit, mehr Zielkonflikte, ist aufwendiger. Und das war ganz klar für mich und für unser Team, wenn wir das nicht schaffen, dass das sich in der Marke irgendwie widerspiegelt, dass die Kundinnen und Kunden das da draußen dann auch als Mehrwert wahrnehmen können, dann sterben wir in Schönheit. Das heißt, wir mussten von Anfang an eben ganz stark eben darauf setzen, dass das, was wir tun, sich auch in der Glaubwürdigkeit und Hochwertigkeit der Marke dann widerspiegelt. Und das tut's, das haben wir wirklich geschafft in den letzten 15 Jahren. Und dann gibt es natürlich ganz wunderschöne Nebeneffekte, wie wir sind ein sehr attraktiver Arbeitgeber, dadurch noch viel mehr geworden. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation, wir haben ganz starke Partnerschaften. Wir sind unglaublich innovativ, dadurch auch, weil Nachhaltigkeit so ein Treiber geworden ist. Weil wir überall sagen, wir sind Teil dieses Problems, also sind wir ständig dabei, neue Lösungen zu schaffen. Ob in Materiallösungen, dass wir aus Altreifen neue Funktionsbekleidung machen oder in neuen Businessmodellen, wo wir eben unsere Produkte auch vermieten. Und so weiter und so weiter. Also dieses Denken schafft eben auch viele neue Lösungen und macht uns damit eben auch sehr zukunftsfähig und wirtschaftlich sehr erfolgreich.
Sie haben damit gerade schon die nächste Frage, die sonst gekommen wäre, was VD anders macht als andere Unternehmen.
Ja, wir integrieren sozusagen Nachhaltigkeit oder eben die Folgen unseres Wirtschaftens komplett in unsere Unternehmensstrategie. Also bei uns gibt es nicht nur irgendwie wirtschaftliche Ziele, sondern bei uns gibt es genauso gleichberechtigt soziale und ökologische Ziele. Wir haben ein eigenes Label, das heißt Green Shape, das ist so ein Meta-Label auf allerhöchstem Niveau. Und das Ziel ist natürlich, Stück für Stück 100% zu erreichen. Wir sind jetzt bei knapp 90% oder 85% in der Kollektion von Green Shape, auf höchstem Niveau ökologische Produkte. Und dazu gehört die Umstellung auf nachhaltige Materialien, teilweise eben auch Forschung, um das zu erreichen, Umstellung auf recycelte Materialien. Dazu gehört aber auch, die Produkte so zu gestalten, dass sie reparabel sind, hier die Reparaturdienstleistung auch vor Ort zu haben, die Ersatzteile vor Ort zu haben, Konzepte zu entwickeln, wie die Farben eben auch in den nächsten 3 Saisons oder nächsten 5 Jahren immer noch zu anderen Farbthemen passen, dass eben da das auch funktioniert. Multifunktionale Produkte zu entwickeln, dass nicht jeder ein Produkt für jede Sportart braucht und so weiter. Und das in den gesamten Lieferketten natürlich auch, dass wir da auf erneuerbare Energien mit unseren Partnern steigen, dass die Chemiemanagement vor Ort haben, dass die saubere Abwässer und Abluft haben. Also einfach ein ganz, ganz umfassendes System, das alles betrifft, was wir tun. Alles, was wir tun, gucken wir an und schauen uns um, wo sind die höchsten sozialen und ökologischen Standards, wie können wir die weiterentwickeln, wie können wir die messbar machen, wie machen wir die transparent und wie kommen wir weiter nach vorne.
Glauben Sie, dass es vielleicht so ist, dass andere Unternehmen, dass es Herausforderungen sind, die andere Unternehmen noch scheuen? Man könnte das ja auch angehen. Wenn man aber Ihnen zuhört, dann sind es ja auch viele Herausforderungen, die Sie beschreiben, die Sie meistern müssen. Gehen andere dann einfach aus Bequemlichkeit noch andere Wege oder ist das zu streng?
Also ich glaube, bei vielen ist es noch so, dass Nachhaltigkeit mehr so in Richtung Marketing gedacht wird, so quasi als ein Trend, das mag vielleicht die junge Generation oder so, soll mal die Marketingabteilung machen oder soll mal die CSR-Verantwortliche machen, die macht es schon. Ich glaube, es gibt da noch Potenzial, das zu begreifen, dass Nachhaltigkeit einfach ein Teil des gesamten Systems ist, eine Haltung. Also, dass ich einfach Verantwortung übernehme für das, was ich tue, für die Auswirkungen des Handels. Und dann gehört es in die Unternehmensstrategie rein und in die Köpfe der CEOs und nicht outgesourced in irgendeine Abteilung. Und dann glaube ich, dass eben ganz stark das beherrscht ist, der Gedanke darauf von so einem linearen Denken. Okay, also wenn ich da jetzt ein nachhaltiges Material einsetze, kostet mich das 20% mehr, das wird der Kunde mir nicht zahlen. So ist es ja linear gedacht. Und deshalb ist es so wichtig, das eben systemisch zu denken, um überhaupt alles auszuschöpfen. Wenn ich das systemisch denke und wenn ich das systemisch integriere, dass ich eben auch die Kultur mit verändere, dass Dann habe ich Menschen, die dafür brennen, die sich hier mit Leidenschaft einsetzen. Dann komme ich zu neuen Partnerschaften mit meiner Lieferkette und dann kommen da irgendwo auch wieder Einsparungspotenziale und aber auch wieder Mehrwert dazu, als quasi nur dieses lineare Denken von, oh, mehr Kosten geht nicht. Das ist die Frage, wie es geht, und das geht nur, wenn man es in einem gesamten System abbildet. Und das Denken, das kann sich erst langsam rausbilden. Das kann sich eigentlich erst rausbilden, wenn man Schritt für Schritt diesen Weg geht.
Ja, da fühle ich mich selber vielleicht ein bisschen angesprochen, weil ich Sie jetzt auf die Herausforderungen angesprochen hatte. Aber Sie haben vorher schon betont, dass es ja wirtschaftlich erfolgreich ist. Vielleicht hat man da auch selber einfach noch so ein falsches Denken im Kopf, dass sich Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg im entgegenstehen.
Ja, also genau, in dem linearen Denken ist es auch so. Es kostet einfach mehr und der Kunde ist noch nicht bereit, das zu bezahlen. Also das ist bis heute oftmals so.
Die Erfahrung machen Sie auch?
Die Erfahrung machen wir bis heute so. Also es war noch viel, viel extremer vor 15 Jahren, als wir angefangen haben. Da war einfach null Bereitschaft da. Und da haben wir das auch regelmäßig vom Handel wieder gespiegelt bekommen, dass wir mit unseren Blümchenwiesen und so irgendwo anders bleiben können. Es geht hier nur um Produkte und als Kunde zahlt nicht mehr. Heute ist die Nachfrage groß, aber jetzt gerade auch in dieser wirtschaftlichen Krise ist die Bereitschaft dafür, mehr Geld auszugeben, nicht so richtig groß. Das heißt, auch wir müssen kontinuierlich gucken, okay, wie kriegen wir diese ganzen Mehrkosten eigentlich unter? Wie schaffen wir das beispielsweise, indem wir unseren Einkauf und unsere Planung verändert haben? Also wenn man in die Textilbranche schaut, dann ist es so, dass oftmals eben 20-30% der Kollektion zu Schleuderpreisen dann im nächsten Jahr verkauft werden. Das gibt es bei uns gar nicht. Bei uns ist es dann 3-4% dann vielleicht Altware und die wird immer noch hochwertig verkauft. Weil es einfach eben eine Kollektion sind, die sind eben auch im nächsten und übernächsten Jahr noch gut, weil sie einfach zeitgemäß sind, aber nicht, dass sie unmodern sind in der nächsten Saison und dass sie einfach gut geplant sind. Also so kommen Einspareffekte dazu, oder wenn ich Energiesparkonzepte überall auf der ganzen Welt spare, dann werden da auch Kosten reduziert. Also so diese ganzen Effekte, die zusammenkommen. Oder wir geben viel weniger Geld aus für eben die Rekrutierung von Personal, weil wir eine gute Arbeitgebermarke haben. Wir bekommen wahnsinnig viele Initiativbewerbungen, trotz Fachkräftemangel. Also so entstehen Effekte, die auf anderer Seite wieder helfen, einzusparen. Wir geben kaum Geld aus für Marketing, können wir uns gar nicht leisten. Aber wir erzählen gute Geschichten. Es wird viel über uns erzählt. Auch da sparen wir sozusagen dann wieder ein.
Mit der langen Erfahrung.
Und, Entschuldigung, jetzt ein Aspekt, ganz wichtig, eben, wir schaffen uns das ein Stück weit selber ab, indem wir alles reparabel und langlebig und so weiter machen. Also man braucht eigentlich immer weniger VD-Produkte, aber dafür gibt es immer mehr Menschen da draußen, die eben genau danach suchen, die genau nach solchen glaubwürdigen Leuchttürmen suchen. Und das heißt, wir sind eben in den letzten 15 Jahren auch weit über dem Durchschnitt gewachsen. Und auch das hat uns geholfen, sozusagen profitabel zu sein.
Das heißt, es gibt Kunden, die genau das anspricht, was sie anzubieten haben, und die haben sie auch gefunden.
Genau, und die finden uns immer mehr. Mhm. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, warum es sich für uns lohnt, diesen Weg zu gehen. Und aber auf der anderen Seite setzen wir uns auch ganz stark dafür ein, dass sich eben Rahmenbedingungen auch verändern. Weil wenn man aus heutiger Perspektive schaut und auf den Planeten schaut, dann ist der ein gestresster Planet, gell? Und wir müssen echt wirklich Sorge haben um die Zukunft unserer Kinder. Und gleichzeitig ist es so viel schwerer als Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, als keine Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja irgendwo schräg. Und deshalb setzen wir uns eben, und ich mich auch persönlich, ganz stark ein für politische Rahmenbedingungen, die das zum Standard machen, dass man Verantwortung übernimmt für seine Prozesse, für seine Auswirkungen der Produktion, der Produkte. Und damit wird es für alle einfacher, denn das ist schon auch ein Ding. Das ist nicht jeder, glaube ich, kann jetzt so einen Pionierweg gehen. Gerade bei Textilien oder bei Lebensmitteln ist es so, dass die wahren Kosten der Entstehung da nicht beim Endkunden ankommen. Der Endkunde zahlt oftmals einen viel, viel geringeren Preis. Und wer zahlt den Rest? Der Rest zahlt entweder der Planet durch versaute Flüsse, durch dreckiges Abwasser, durch dreckige Abluft, durch Mikroplastik, durch was auch immer, oder das zahlen der globale Süden durch Kinderarbeit oder Ausbeutung, oder es zahlen einfach schlichtweg unsere Kinder und Kindeskinder, weil sie ja nicht mehr lebenswerten Planeten haben. Und deshalb, ja, bin ich unbedingt dafür, dass wir mehr und mehr Gesetzgebung und Rahmengebung haben, die Unternehmen dazu verpflichten, sozusagen diese Kosten gleich einzupreisen. Also Verantwortung übernehmen in den Lieferketten, Verantwortung übernehmen für die Schadstoffe in den Produkten. Ja klar, steigen dadurch die Preise, aber eben für alle, und dann wird vielleicht insgesamt ein bisschen weniger konsumiert, was dem Planeten aber auch gut tut.
Wenn Sie dahingehend einen Wunsch frei hätten an die Politik, wird morgen umgesetzt, gäbe es da was so Konkretes?
Also das Konkreteste, also was wirklich am schwersten umzusetzen ist, aber was ich denke, was unglaublich schnell helfen würde, wäre so eine Gemeinwohlbilanz umzusetzen. Also man hat ja eine G&V, also Handelsbilanz, da werden dann die Finanzkennzahlen bemessen und danach werden dann Steuern bezahlt und so weiter. Und eine Gemeinwohlbilanz misst aber das ökologische, soziale Engagement von Unternehmen und vergibt daraufhin Punktzahlen. Und wenn daraufhin dann sozusagen Steuern bezahlt werden würden, also dass der weniger Steuern zahlt, der sich mehr eingesetzt hat, der da schon viele von diesen Kosten übernommen hat, und die anderen müssen mehr zahlen, das wäre schon sehr, sehr, das würde wahnsinnig viel helfen. Oder wenn Aufträge der öffentlichen Beschaffung, wenn die danach gingen, nicht nur quasi, wer ist hier der Billigste, sondern wer hat ein tolles Produkt und den höchsten Beitrag zum Gemeinwohl, das würde unglaublich viel Schub geben. Denn wir haben ja keine schlechten Manager in Deutschland oder Europa, wir haben ja hervorragende Manager, aber die sind auf Finanzkennzahlen ausgerichtet und nicht darauf, wie leisten sie den Beitrag zum Gemeinwohl. Wenn wir da also die Zielsetzung verändern würden und die mit ihrer ganzen Innovationskraft ausrichten, so nicht nur tolle Produkte, tolle Dienstleistungen und tolle Kundensatisfaction, sondern eben auch Beitrag zum Gemeinwohl, da würden tolle Lösungen entstehen. Daran würde ich auf jeden Fall drehen.
Ist angekommen, ich gebe es weiter.
Danke.
Beim Stichwort Bilanz, ich finde, Sie bilanzieren ziemlich streng. Also Sie gehen auch mit dem, was VD tut, gehen Sie ziemlich ins Gericht. Wenn Sie zurückblicken auf den bisherigen Weg, was würden Sie anders machen?
Also eins, was ich denke, ist, was mir meine Kolleginnen auch wieder gespiegelt haben, ich würde jetzt, wenn ich so eine Reise nochmal antreten würde, so der transformatorischer Weg, der ja schon allen echt viel abverlangt, weil wir alles auf den Kopf gestellt haben, so ein Bild zu malen, so wo will ich eigentlich hin, so eine leuchtende Zukunft, damit die Menschen sich das mehr vorstellen können im Unternehmen. Weil ich glaube, am Anfang war die Überforderung einfach groß, weil wir angefangen haben mit Bemessung von Ressourcenverbräuchen und von Emissionen. Und das ist sehr datengetrieben, bürokratisch. Und du brauchst da schon auch nochmal irgendwo die leuchtende Zukunft. Wofür machen wir das eigentlich alles? Du brauchst immer diese Bodenarbeit brauchst du, aber du brauchst auch da, wo zieht es dich hin? Und da hätte ich, glaube ich, mehr Arbeit reingegeben. Und ich glaube, heute wäre mir klarer, dass zu diesen Veränderungen von dieser ganzen, unsere Prozesse haben sich verändert, die Verantwortlichkeiten haben sich verändert, die Organisation des Unternehmens, um diese Komplexität zu stemmen. Und dazu braucht es aber auch eine kulturelle Veränderung. Und die hat sich automatisch mitverändert, aber das hätte ich von Anfang an bewusster gesteuert. Weil so sind wir viele Schleifen gegangen. Weil am Anfang hat uns diese Komplexität der vielen Aufgaben echt überfordert und wir haben uns auch viel gestritten. Und heute wäre mir das viel klarer, dass das logisch ist. Und da hätte ich, glaube ich, von Anfang an dann jemanden gehabt, der uns da begleitet und uns da durchschifft.
Das heißt, Sie haben auch um den rechten Weg gerungen?
Absolut, mit jedem Schritt, ja.
Ist das heute noch so oder läuft das irgendwann so ein bisschen von alleine, weil man weiß, was zu tun ist oder wie man auf Herausforderungen reagiert?
Also das wirklich Schwere bei diesem Transformationsweg ist, die Komplexität haut dich um. Die Zielkonflikte erdrücken dich. Und am Anfang denkt man, und mit voller Berechtigung könnte man an jeder Stelle sagen, ja, wir haben es ja versucht, es geht nicht, guck doch mal, so da, also es geht nicht. Und du brauchst immer wieder eben Wege und Menschen und Lösungen durch das gemeinsame Ringen, die einfach aus dem Üblichen rausgehen, die nicht stehen bleiben, es geht nicht, sondern der Frage nachgehen, ja, wie geht's denn dann? Da haben wir eine Organisation heute, die das abbildet, dass wir so interdisziplinäre Gremien haben, dass wir gut uns selbst fortbilden in Beziehungsmanagement, damit wir gut miteinander im Kontakt sind und gut ringen können eben auch. Wir haben eine neue Rolle gefunden für die Führungskräfte, dass die mehr so Rahmengeber sind, um solche Entscheidungsprozesse zu moderieren, aber nicht selber zu entscheiden. Also wir haben ganz viel in der Organisation, die eben ausgerichtet ist darauf, dieser Komplexität, diesen Zielkonflikten, diesen Risiken Herr zu werden. Das heißt, die Frage ist berechtigt, wir sind heute besser aufgestellt, aber die Herausforderungen sind nach wie vor da. Aber wir sind besser gewappnet, denen zu begegnen.
Es macht aber beinahe beiläufig den Eindruck, als ob diese Anstrengungen und Bemühungen, die Sie unternehmen, um noch nachhaltiger sein zu können, dass das ganz viel positive Auswirkungen auf die Unternehmenskultur hat.
Ja, total. Ja, das sehe ich schon auch so. Also das ist schon ein Prozess gewesen. Also in meiner Wahrnehmung können wir diesen Herausforderungen nur begegnen, wenn wir ein Team haben auf Augenhöhe. Weil du so viele verschiedene Perspektiven einbringen musst, viel mehr als wenn du nur ökonomisch schaust. Da kommt eben noch soziale und Lieferketten und ökologisch und die planetaren Grenzen. Also so viele Perspektiven und du hast so viele Menschen, die diese Perspektiven vertreten. Und wenn die sich aber nicht trauen, gehört zu werden oder wenn die sich leicht untergebuttert fühlen oder nicht Verantwortung übernehmen wollen, dann kommt so ein Ungleichgewicht rein. Und das heißt, wir haben unsere Kultur ganz stark darauf ausgerichtet, wie schaffen wir das, dass wir auf Augenhöhe sind und dass wir es organisatorisch und kulturell schaffen, dass Menschen für sich selbst, für ihr Verhalten, für ihren Beitrag Verantwortung übernehmen und dann stückweise eben auch im Gesamten mehr Verantwortung übernehmen. Und das tut, glaube ich, der Organisation gut, der Kultur gut, es tut jedem Einzelnen gut, weil es so, man kommt so in eine Selbstwirksamkeit rein. Da schulen wir uns drin und das tut gut, ja.
Mein Eindruck war, dass Sie fassen sich nicht nur an die eigene Nase, sondern Sie versuchen auch Ihre Partner, also hauptsächlich Ihre Zulieferer, Ihre Produzenten im fernen Osten, dazu zu bewegen oder in die Lage zu versetzen, selbst nachhaltiger tätig zu sein. Wie gelingt Ihnen das?
Also das muss uns ja gelingen, denn auch bei uns ist es so, dass 90% eben in Asien produziert werden. Und das heißt, es ist ein Kern unserer Ausgangsvoraussetzung, dass wenn es uns da nicht gelingt, dann sterben wir in Schönheit sozusagen oder nicht in Schönheit, weil dann gelingt es uns ja gar nichts, was zu realisieren.
Dann sterben wir so oder so.
Genau, oder wir schaffen es einfach nicht nachhaltig zu sein, so muss ich eigentlich sagen. Und wie gelingt uns das? Also am Anfang war das wahnsinnig schwer, weil die gesagt haben, hey, du bist der Einzige, der danach fragt, der kleine VD, und du hast hier keinen Einfluss, deshalb machen wir diese Zertifizierung nicht oder deshalb probieren wir das nicht aus oder okay, wir machen es, aber du zahlst dafür. Und dann haben wir also angefangen, das auf strategische Ebene zu holen. Wir haben die also mit den CEOs gesprochen, haben gesagt, guck mal, das ist die Ausrichtung, in die wir gehen möchten. Also haben schon mal versucht, auf Augenhöhe zu erklären, was wollen wir hier eigentlich, und nicht nur lauter Anforderungen vom Kopf zu knallen. Wir haben unser Team in Asien verstärkt, sodass sie wirklich auch die Unternehmen vor Ort begleiten in Veränderungsprozessen und aktive Unterstützung leisten. Wir machen viel Schulungsprogramm auch und Empowerungsprogramm sozusagen, vernetzen die Unternehmen untereinander, sodass sie eben auch von Energieeffizienzprogrammen der anderen lernen können und so weiter. Wir haben auch viel hier intern gearbeitet, sodass nicht jeder Produktmanager sein eigenes Produkt, sein eigenes Material einsetzt, sondern wir arbeiten viel strategischer. Also wir haben eben nicht nur 100 Yards von dem Material und dem, sondern eben bündeln das, und dann haben wir viel höheren Einfluss, weil wir sagen, okay, von dem nehmen wir jetzt mal richtig, richtig viel, und dafür haben wir Einfluss bei dem Lieferanten und können den auch mehr bewegen, was zu tun. Und wir erläutern dem, wenn er dieses Audit und dieses Audit macht, dann sind da ganz viele Energiesparpotenziale drin, von denen er direkt wiederum profitiert. Also das von allen Aspekten sozusagen systemisch angegangen, wie wir die Lieferanten überzeugen können, Schritt für Schritt für Schritt. Und gleichzeitig eben auch immer mit unserer eigenen Branche gearbeitet, mit unserem Beitrag immer eben auch in die Branche eingetragen, so dass wir auch viel mehr Mitstreiter gewonnen haben, die gleich den gleichen Standards auffragen. Und wenn wir dann schon 2, 3 Brands sind, die Blue sein wollen oder die Fairware wollen, dann ist natürlich die Bereitschaft auf Produzentenseite auch wieder viel größer, dem zu folgen. Also an vielen Enden gleichzeitig sozusagen gearbeitet.
Unter anderem ja auch, wie bereits erwähnt, vor der eigenen Haustür. Also VD, also das sparen Sie ja nicht aus, das meine ich damit.
Genau, wir machen beides. Wir haben 2 wesentliche Wirkungskreise. Einer ist hier am Standort und der andere ist sozusagen im gesamten Produktlebenszyklus, und dazu gehören eben ganz stark die Wertschöpfungsketten.
Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann landet man oft beim Umweltschutz. Auch unser Gespräch jetzt hat sich hauptsächlich um dieses Thema gedreht. Allerdings hat ja Nachhaltigkeit auch gesellschaftliche Aspekte. Sie haben das auch schon angesprochen, oder wir hatten es von der Unternehmenskultur. Wo glauben Sie, ist da noch Bedarf, und was macht da VD besser als andere?
Also aktuell, wenn man auf die Gesellschaft guckt, dann denke ich, wäre da unglaublich hoher Bedarf, dass Unternehmen Haltung zeigen in der Öffentlichkeit.
Das vermissen Sie?
Das vermisse ich total, weil da ist gerade so ein Vertrauensverlust eben in die Politik, in Institutionen wie die Kirchen, in die Medien, überall ist Vertrauensverlust. Und eigentlich sind die Unternehmen noch da, die eigentlich noch relativ, zumindest die Mittelständler, aber auch die Großunternehmen bei ihren Mitarbeitern, die haben ja ein riesiges Vertrauensvorschuss, das ist ja der Arbeitgeber. Und da finde ich das zutiefst traurig und bedauerlich für die Demokratie, für unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft, hinzustehen gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, für demokratische Prozesse, für feurige Reden für die Vorteile der Demokratie. Sowas vermisse ich total. Da übt sich die Mehrheit in vornehmer Zurückhaltung. Und im Gegenteil, nicht nur das, sondern leider, was ich zutiefst bedauere, ist, dass eben was an die Öffentlichkeit dringt aus unternehmerischer Sicht, ist ja zurzeit ganz, ganz viel Jammern und ganz viel zusätzliche Kritik an hoher Bürokratie, die wir ja schon immer haben, und an Klagen über die aktuelle Regierung und alle. Und also die wird ja total zum Sündenbock gemacht. Für all das, was schiefläuft, ist die Politik der aktuelle Sündenbock. Und ich glaube, da ist einfach ein ganz direkter Zusammenhang zwischen, warum bekommen die Rechten zurzeit so einen Zulauf, ja, kein Wunder, wenn quasi die demokratischen Vertreter so beschimpft werden und gleichzeitig so wenig Stimmen pro zu hören sind, da ist ein direkter Zusammenhang. Also in meiner Welt ist ein direkter Zusammenhang. Und ich würde mir total wünschen von all den CEOs da draußen und mittelständischen Unternehmern, dass sie da Haltung zeigen, dass sie sich hinstellen und Mut machen. Und das, wir haben ja auch so viele tolle Beispiele, wie wir eben diese Komplexität jetzt stemmen und wie wir neue nachhaltige Lösungen schaffen und was es für tolle Best Practice im Unternehmen gibt, dass man das nach außen zeigt, auch von Integration und von all denen da, wo Lösungen geschaffen werden und nicht nur darauf blickt und nach außen dringen lässt, wo sind die ganzen Probleme. Wir sind in so düsteren Zeiten, die Menschen brauchen doch Zuversicht, Optimismus und Hoffnung. Und ich finde, da sollten die Unternehmen eine viel größere Rolle spielen.
Sehen Sie sich da manchmal als leuchtendes Vorbild? Und falls ja, wären Sie es manchmal gern weniger? Einfach weil andere mehr in die Gänge kommen sollten?
Also so ein bisschen ist es schon so. Also das kriege ich auch oft, das kriegen wir viel bei VD wiedergespiegelt, dass das Mut macht eben, die Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir zeigen, dass es geht, dass es den Menschen tatsächlich Hoffnung gibt und Zuversicht. Und das ist natürlich auch was ganz, ganz Schönes und das freut mich auch von Herzen. Aber gleichzeitig bin ich so erleichtert, wenn andere Unternehmen da also quasi sich daneben stellen oder auch vorausgehen oder was auch immer. Denn also VD kann die Welt alleine nicht verändern. Wir brauchen da schon alle.
Ja. Alleine geht's nicht.
Ja. Nee, alleine geht gar nichts. Es ist alles ein Teamsport.
Apropos, alleine geht's gar nicht. Sie haben sich vor einiger Zeit eine längere Auszeit genommen. Sie haben gesagt, ich möchte 3 Monate raus. Ich weiß nicht, ob die Formulierung war, raus aus dem Hamsterrad oder ob das.
Nein, das war überhaupt gar nicht mein. Also das wäre eine totale Fehldeutung, weil das ist das, was ich immer wieder gespiegelt bekommen habe. Ach ja, das ist gut, dass du das machst, dass du mal raus aus dem Hamsterrad kommst. Ich fühle mich überhaupt nicht im Hamsterrad. Ich bin 50 geworden und habe mir das zum Geburtstag geschenkt. Das war einfach nur ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk für mich. Ich liebe Wandern, ich liebe Fernwandern auch. Also möglichst lang und möglichst weit und möglichst anstrengend. Und habe mir das 3 Monate gegönnt. Alleine auch, aber eben auch mit Freundinnen und Familie.
Das heißt, Sie haben sich was gegönnt, aber nicht in erster Linie eine Auszeit von dem, was Sie eigentlich gerne tun.
Nee, sondern mehr Zeit dafür, was ich super gerne auch tue.
Ja. War das schwierig zu organisieren? Also als zentrale Figur, als CEO von VD, die ja auch in vielerlei Hinsicht das Gesicht der Marke ist?
Ja und nein. Also es hat ja, weil also wir haben da schon auch ein Jahr Vorlauf gehabt sozusagen, um das ordentlich zu planen und alle meine ja, so Termine drumherum zu planen und so und zu überlegen, was es dafür alles braucht, weil das sollte ja kein hektischer Entschluss sein, sondern das sollte ja auch dann sich gut anfühlen für alle Beteiligten, die auch Teile von mir übernehmen sozusagen. Und aber auf der anderen Seite auch nein, weil es ist jetzt nicht alles auf mich zugeschnitten. Wir haben hier eine breite Verlagerung von Unternehmensverantwortung sozusagen, es liegt auf vielen Schultern. Und wir arbeiten so eng und interdisziplinär zusammen, dass meine Aspekte und meine Meinung und so, die werden auch mitgetragen von anderen sozusagen. Da hatte ich echt tiefes Vertrauen dazu. Von daher, von der Kultur her war es nicht schwer sozusagen, mich zu ersetzen, aber vom organisatorischen Aufwand hat es den Vorlauf schon, war gut, dass wir uns gegönnt haben, den Vorlauf.
Und Sie haben es genießen können.
Ich habe es total genossen. Also von Tag 1 war ich raus. Das schon, ja.
Und dann erst am Tag 1 nach den 3 Monaten auch wieder drin.
Ja, genau. Und dann war ich aber auch komplett wieder drin. Also dann war es auch, ja. Also ich war wirklich rein aus der Welt, raus in die andere Welt so und auch wieder zurück.
Das hätte ich sonst noch jetzt noch gefragt, ob das dann schwierig war, wieder reinzufinden.
Auch gar nicht. Mhm. Also ich meine, meine Kolleginnen haben es auch wirklich, wirklich einfach gemacht. Ich bin angekommen hier. Und bin mit Band empfangen worden und mit einem Poffertjes Stand und einem Barista und ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die für mich gesungen haben, Happy Birthday. Es war zutiefst berührend und war auch echt lustigerweise so, dass ich eigentlich so gut wie nie an VD gedacht hatte in diesen 3 Monaten. Nur einmal hatte ich einen Traum, wo ich durch VD gelaufen bin und mir so von Abend zu Abend, wo ich so ganz viele Leute umarmt habe. Und es war genau so dann eben, als ich angekommen bin. Und das war sehr schön.
Als wir von der Auszeit gesprochen haben, haben Sie... Also ging es Ihnen ja darum, raus in die Natur zu kommen, dass Sie draußen in der freien Natur, hauptsächlich in der Bergwelt in Ihrem
ja,
Fall?
Ja, ich habe den GTA gemacht, Grande Traversata delle Alpi, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Jetzt schon, jetzt bin ich ja schon durch. Da geht einfach 1000 Kilometer durchs Piemont, 60.000 Höhenmeter und ich habe noch ganz viel Schleifchen drumherum gemacht. So.
Ich frage deshalb, weil wir uns bei Echtbodensee ja auch mit dem Tourismus in der Region beschäftigen und da habe ich beim Outdoor-Ausstatter natürlich die Frage, wie nehmen Sie das in der Region wahr?
Ah, ja, wir haben ja etwa knapp so die Hälfte Bike-Produkte und die andere Hälfte Outdoor-Produkte. Das heißt also, die Bodensee-Region ist absolutes VD-Produkteinsatzland. Sowohl sozusagen mit dem Fahrrad auf dem Bodensee als auch auf Spaziergängen. Camping als auch in den Bergen,
klar,
im Sommer wie im Winter, mit einer Skitour im Sommer mit Wanderprodukten oder Mountainbike-Produkten. Also das ist schon Kernregion hier. So.
Ja. Wie beurteilen Sie den Tourismus hier in der Region, wo Sie auch mit Ihrer Firma ansässig sind und auch zu Hause sind, gerade mit Blick auf die Nachhaltigkeit?
Also, dass da in den letzten Jahren schon mehr getan wird, um zusammenzuarbeiten, das war davor, fand ich jetzt sehr vereinzelt noch, dass alle irgendwie viele Einzelplayer waren. Und ich denke, dass insgesamt auch noch mehr Potenzial da ist. Also zum Beispiel so in den Ausbau der Wanderwege, die immer wieder mal, also in unserer Region hier in Oberschwaben, zumindest hier bei rund um Tettnang, da gibt es zwar Wanderwege, aber plötzlich sind sie wieder weg und dann sind sie nirgendwo dokumentiert. Und also wir haben echt eine schöne Landschaft hier. Und ich glaube, es würde auch der Region helfen, wenn dieser Mehrwert Tourismus und quasi Landschaftserhalt für den Tourismus würde, glaube ich, auch helfen, sozusagen gutes Gleichgewicht zu haben zwischen eben einer Landwirtschaft und einer Region, die auch quasi lebenswert ist. So.
Wie beurteilen Sie dann solche Initiativen wie von Echt Bodensee, die Echt nachhaltig Initiative, die ja versucht, das auch sichtbar zu machen und ganz unterschiedliche Kräfte in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu bündeln?
Ja, super. Also genau in die Richtung muss es gehen. Genau das. Also muss einfach alle einbinden, gell? Weil das zukunftsfähige Projekte und helfen oder sind nur nachhaltig und langfristig erfolgreich, wenn alle Partner eingebunden sind und jeder davon einen Mehrwert eben kreieren kann. Und wenn sie am Anfang mitdenken können, dann wird am Ende auch was draus. Von daher begrüße ich das sehr.
Wenn Sie hier in der Region etwas verbessern könnten mit Blick auf den Tourismus, der ja auch die Grundlage ist für den Bedarf an Produkten von VD, gäbe es da was, wo Sie sagen, das ärgert mich schon lange oder das verstehe ich nicht, da könnte man ansetzen?
Also ich habe jetzt einen starken Blick hier quasi aus dieser Tettnang-Ecke. Also und da könnte man noch einfach viel mehr machen im Sinne eben von dieses Zusammenspiel von Fahrradweg und Radweg und Wanderweg und diesen Mehrwert, diesen touristischen Mehrwert viel stärker noch rausarbeiten und nicht nur eben auf einzelne Aspekte. Wir haben einen Hopfenwanderweg, der ist bekannt, der wird beworben, aber irgendwie ist es irgendwie der einzige Wanderweg hier und es gibt noch viel mehr, aber die werden dann immer wieder verschüttet, weil das lockt ja die Leute her, das macht die Städte attraktiv, das sorgt dann auch für Einkäufer am Nachmittag und das macht dann Besucher für die Cafés und so. Also noch viel mehr sozusagen die Infrastruktur schaffen, dass man diesen touristischen Reiz der Gegend, der wunderschönen Natur hier erlebbar macht. Das würde, glaube ich, in ein Gesamtkonzept einfügen, würde, glaube ich, allen hier helfen.
Okay, und jetzt noch einmal in die andere Richtung. Sie sind auch hier zu Hause. Was gefällt Ihnen am besten?
Was gefällt mir am allerbesten? Also ich fahre an den allermeisten Tagen fahre ich mit dem Fahrrad hier zur Arbeit und dann komme ich vorbei hier unten durch Untereisenbach und dann blicke ich auf den Bollenbach und der Bollenbach ist seit ein paar Jahren, wird der wieder begrünt. Also im Sinne von, da werden Bäume gepflanzt, also rund um den Bollenbach. Da bin ich nämlich als Kind aufgewachsen und es war einfach nur so ein ausgehobener Kanal mehr oder weniger und rechts und links halt landwirtschaftlich genutzte Wiesen und eigentlich kaum Biodiversität. Und jetzt entstehen da Jahr für Jahr wachsen die Bäume höher und überall sind Kraniche und der Biber ist da auch schon aktiv. Und jeden Morgen freut mich das, wenn ich da langfahre, weil ich denke, oh, wie schön, hier ist wieder ein Stück Biodiversität, das da gefördert wird und einfach auch so schön fürs Auge und für die Seele ist.
Antje von David, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Heute zu Gast bei VD in Tettnang unter Eisenbach. Im Gespräch mit Antje von David, CEO von VD. Ja, und wenn ihr mehr erfahren möchtet über VD oder über die Initiative Echt nachhaltig am Bodensee, dann schaut wie immer in unsere Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.